es tut mir jetzt leid, dass ich jetzt nach diesem Hoffnungsschimmer quasi diesen Hoffnungsschimmer wahrscheinlich jetzt wieder abdämpfen werde, weil ich möchte Sie nach Hebron mitnehmen. Hebron ist eine Stadt in der Westbank, die seit 20 Jahren geteilt ist. Es ist eine Stadt, in der radikale jüdische Siedler mitten in der Stadt leben, in über 5 Siedlungen verteilt. Diese dort ansässigen Siedler, das sind 800 etwa an der Zahl, werden von rund 1000 israelischen Soldaten bewacht. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die dort lebende palästinensische Bevölkerung. Das sind etwa 200.000 Menschen. Und das hat Auswirkungen, wenn sie durch die Stadt gehen. Es gibt gewisse Teile, die sind für die Palästinenser nicht zugänglich. Ich werde jetzt darauf eingehen. Und die Stadt, sehen Sie das? Das ist jetzt einfach ein Bild, das ist ein Checkpoint, das ist in der Altstadt und das zeigt sehr gut, meiner Meinung nach, ein bisschen das Bild, was in Hebron geschieht, denn es ist eine Segregation, die dort geschieht. Sie haben hier einen Checkpoint, Sie haben hier den israelischen Soldaten, Sie haben hier, es ist ein Schabbat, jüdische Touristen und Siedler, die nach Hebron kommen. Und Sie haben hier die Betonwand, der die Straße trennt, die Siedler und die Touristen gehen hier. Und Sie haben hier einen kleinen Teil, da gehen die Palästinenser. Und hier haben Sie einen Palästinenser, der seine ID abgeben musste und der kontrolliert wird vom israelischen Militär, um durchzugehen. Jetzt ist aber wichtig, finde ich, um Hebron zu verstehen, muss man auch zurück in die Geschichte. Ich gehe jetzt wie gestern, dass wir ein bisschen zurückgehen, dass Sie sehen, was in Hebron eigentlich geschehen ist. Und Hebron liegt 30 Kilometer südlich von Jerusalem im Westjordanland. Es ist die größte Stadt in der Westbank, es leben dort 200.000 Einwohner. Und Hebron, das müssen Sie einfach wissen, Hebron ist keine arme Stadt. Hebron hat Manufakturen, ist bekannt für Glas- und Steinproduktion. Was aber ist, in Hebron gibt es ein riesiges soziales Gefälle. Also wenn Sie in Hebron im palästinensischen Teil sind, da kann es sein, dass Ihnen Menschen mit SUV Autos begegnen und riesen Villen, die gebaut werden. Und wenn Sie dann ins Epizentrum des Konfliktes gehen, da leben wirklich die armen Menschen, weil die Geld haben, die ziehen vom Hotspot weg, also wo wirklich Siedler an oder über Palästinenser leben. Was auch ist, Hebron ist konservativ, wenn ich ein Bild nehmen kann, wenn Sie durch die Stadt gehen, gibt es kaum Frauen, die nicht verschleiert sind auf palästinensischer Seite. Es ist auch eine Hamas-Hochburg, bereits 2006 wurden dort eigentlich, also die meisten Stimmen gingen an die Hamas. Und das klingt ja eben jetzt eigentlich so, wie Hebron ganz eine normale Stadt wäre, ist sie aber nicht, weil sie eben seit 20 Jahren geteilt ist. Und es gibt, also das ist die ganze Stadt und das gibt es zwei Verwaltungsteile. Sie haben H1, das nennt man einfach so, das ist die Stadt, 80% der Stadt ist unter palästinensischer Kontrolle, dort leben ca. 160.000 Palästinenser. Und dieser kleinere Teil, der weiße, sogenanntes H2, ist unter israelischer Kontrolle. Hier lebten einst 40.000 Palästinenser, als das geteilt worden ist. Man nimmt aber an, das ist mindestens, ist das jetzt um die Hälfte reduziert, weil wer geht, der zieht weg. Und diese 800 radikalen Siedler, die leben hier, ich habe dann nachher später eine andere Karte, wo man es besser sieht, die leben hier quasi in diesem Zentrum. Rot eingefärbt, das ist Kiryat Arba, das ist eine sehr große Siedlung außerhalb von Hebron, wo 8000 Menschen leben, also Israelis. Gut, jetzt gibt es in Hebron was Wichtiges zu wissen und das befindet sich genau hier. Es ist eine heilige Stätte, denn hier liegt Abraham, Isaac, Jakob sowie deren Ehenfrauen Lea, Sarah und Rebekka begraben. Und diese Grabstätte ist sowohl für die Muslime wie auch die Juden wichtig. Als Stammvater Israels und auch im Islam ist Abraham wird als Prophet im Koran genannt. Wenn wir sehen, für die Juden ist Hebron nach Jerusalem die zweitwichtigste Stadt. Im sunnitischen Islam ist sie nach Mekka, Medina und Jerusalem auch von großer Bedeutung. Für die Christen spielt sie nicht, also es hat, es gibt jetzt nicht auch noch Christen, die da sagen, wir wollen da auch noch was zu sagen haben. Für sie ist sie nicht, nicht wirklich wichtig. Obwohl ja Abraham auch Gründer dem, also vom Monotheismus war. Jetzt ist aber, habe ich Ihnen gesagt, die Stadt ist geteilt und eben auch diese Grabstätte ist geteilt. Das ist jetzt der Blick ins Innere. Sie haben hier die verschiedenen Gräber und was grün eingezeichnet ist, ist der muslimische Sektor und gelb der jüdische Sektor. Und es gibt Regeln, das ist Sicherheitsvorkehrungen, Regeln, dass die Muslime diesen Eingang nehmen und hier reinkommen und die Juden hier reingehen und hier dann reinkommen. Und wenn jetzt religiöse Festtage sind, dann wird je nachdem dieses Haus, dieses Gebäude für jeweils die eine Religion geöffnet und dann kommt es natürlich immer zu Spannungen. Und das ist so ein bisschen absurd, wenn Sie jetzt hier stehen auf der muslimischen Seite, gucken Sie so durch ein Gitter und dann sehen Sie da auf den grünen Sarg, wo die Gräber sind und sehen hinter wieder ein Gitter und dort sehen Sie dann die jüdischen Besuchen und auf der anderen Seite das Gleiche. Also es ist aufgeteilt. Okay. Jetzt ist wichtig, ich möchte ganz kurz in die Geschichte gehen, weil in Hebron, was jetzt diese Konflikte, also ich muss noch sagen, Hebron ist vielleicht, wenn man Hebron heute anschaut, ist wie ein Mikrokosmos des Nahostkonfliktes. Was dort passiert, ist so ein bisschen, zeigt, was im Nahostkonflikt vor sich geht und ich möchte nicht in die biblischen Zeiten zurückgehen, was in Hebron war, aber einfach, dass Sie wissen, während dem Osmanischen Reich gab es, also es gab immer, es hatte immer Juden in Hebron und während dem Osmanischen Reich lebten sie eigentlich friedlich miteinander. Während dem Osmanischen Reich gab es etwa, man sagt um 1900, 1500 Juden, die kamen vor allem aus Spanien. Und sie hatten unter dem Osmanischen Reich, das muss man vielleicht noch sagen, bei der Grabstätte durften sie nicht in die Synagoge rein, also in das Abraham, in die Grabstätte, sondern sie durften nur bis zum siebten Tritt außen. Und dort haben sie gebetet und das ist etwas, was man auch immer wieder heute hört von den Siedlern, dass es wichtig ist, wir müssen uns den Zugang zu der Grabstätte erhalten, weil wir den eben nicht hatten. Und nach dieser friedlichen Koexistenz kamen dann die Briten und dann nahmen die Spannungen zu, da kommen ganz viele Sachen zusammen, Sykes-Picot, da kommt dazu Balfour-Deklaration und immer, Frau Diener hat es gesagt, immer mehr Juden zogen mit zionistischer Ideologie nach Palästina und gleichzeitig erweckte auch der arabische Nationalismus. Und klar, dass es da Spannungen gibt, wenn zwei Ideologien um das gleiche Territorium quasi kämpfen. Oder Anspruch erheben, vielleicht besser. Und in 1929 kam es dann zu der ersten Auseinandersetzung in Hebron. Es kam zu einem Massaker, wo 67 Juden getötet worden sind. Gerüchte sind aufgekommen, dass die Juden den Tempelberg in Jerusalem erobern würden, dass sie Araber massakrieren würden. Und daraufhin gab es eben auch das Massaker in Hebron. Und es gab Tote, aber es gab auch, man sagt, 400 gerettete Juden, die konnten sich bei den arabischen Nachbarn verstecken, weil in Hebron die Koexistenz war da. Und die Briten sagten aber dann, nein, das sei zu gefährlich und haben die Juden nach Jerusalem gebracht. 31 kamen dann ein paar jüdische Familien zurück und wo dann der Bürgerkrieg ausbrach, 36, haben dann die Briten gesagt, ihr müsst jetzt weg. Und seit 1936 ist eigentlich das erste Mal, dass es keine Juden mehr in Hebron gab. Also die Briten haben die rausgenommen. Jetzt machen wir einen Sprung, das ist dann, also ab 36 eben gab es keine jüdische Bevölkerung mehr. Und dann kam 67 die Besetzung Israels, des Westjordanslands, Gaza, Golan und Sinai. Und damit begann dann auch die Siedlungspolitik. Und ich möchte einfach da eine Klammer aufmachen, weil mir ist das immer ganz wichtig. Man spricht immer von der Besatzung. Aber was ist das eigentlich wirklich? Ich möchte das einfach hier noch kurz mal sagen. Also Besatzung wird durch das humanitäre Völkerrecht definiert als vorübergehendes Regime zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung in einem Gebiet, das während eines bewaffneten Konfliktes erobert wird, bis dieses Gebiet wieder seine Souveränität zurückhält. Und für jede Besatzungsmacht gelten Rechten und Pflichten, die in der 4. Genfer Konvention völkerrechtlich verankert sind, und diese verbieten ganz klar in Artikel 49 die Siedlungsaktivitäten auf besetztem Gebiet. Ich zitiere: Die Besetzungsmacht darf nicht Teile ihrer eigenen Zivilbevölkerung in das von ihr besetzte Gebiet deportieren oder umsiedeln. Und das Privateigentum von den dort anwesenden Menschen muss geschützt werden. Und das ist, was in Hebron eben passiert: Die Siedler ziehen ein. Und das war 1968 dann das erste Mal. Es gab eine Gruppe unter einem Rabbiner Levinger, die haben sich als Schweizer Touristen getarnt und haben gesagt, wir wollen Pessach feiern gehen in Hebron, und haben so die Bewilligung erhalten, sind nach Hebron gegangen, zogen aber nicht wieder ab und haben dann am zweiten Tag dann gesagt, ja, wir wollen die jüdischen Gemeinde hier wieder aufbauen. Es gab dann lange Verhandlungen, bis man sich einigte, dass diese Gruppe abzog und ein Stück Land erhielt außerhalb von Hebron. Das ist Kiryat Arba, diese Siedlung außerhalb hier. Und seit dort sind diese anwesen, und dann 11 Jahre später kam dann eine Gruppe von jüdischen Frauen und besetzten das ehemalige jüdische Spital. Und zwischen 79 und 84 haben sie dann 4 Häuser besetzt, also sind dort eingezogen und sind auch nicht wieder weggegangen. Und da kam es natürlich dann zu großen Spannungen, es gab immer wieder Auseinandersetzungen, und ich möchte einfach ein großes Ereignis nennen, das geschah 1994. Da ging ein Siedler, Baruch Goldstein, verkleidet als Araber in die Moschee und erschoss betende Muslime, und das kam zu riesigen Aufständen danach. Und es ist auch diese Zeit, 1994 waren in Oslo die Friedensverhandlungen, und Arafat hat dann gesagt, wenn in Hebron es keine internationale Beobachtungsmission gibt, dann würde er aus den Friedensverhandlungen aussteigen. Das ist so eine der... Jetzt muss man sich vielleicht fragen, wer sind denn diese Siedler, die da in Hebron leben? Ich finde, es ist ein ganz wichtiger Unterschied in Hebron gegenüber den anderen Siedlern in der Westbank. Es gibt viele Menschen, die leben in der Westbank aus wirtschaftlichen Gründen, weil es billiger zu wohnen ist, weil es Häuser gibt. Jerusalem ist sehr teuer und es hat kaum noch freie Wohnungen. In Hebron aber ist das anders, die sind ideologisch und religiös motiviert, und sie legen das auch so aus, die sagen, das ist eine Pflicht, dass wir hier sind, dass wir die jüdische Präsenz, quasi, also die jüdische Gemeinde wieder schaffen, wie vor 1929. Jetzt, was hat das für Auswirkungen? Sie sehen jetzt hier die Altstadt, das ist der Teil, der unter israelischer Kontrolle ist. Sie sehen hier wieder Kiryat Arba, diese große Siedlung. Sie sehen hier Abraham, die Grabestätte, und hier im Blau diese 4 Siedlungen. Und entlang dieser Siedlungen gibt es Straßen, und die sind zum Beispiel rot. Und rot heißt, dort dürfen Palästinenser weder zu Fuß durch, noch mit dem Auto durch. Es gibt violette Straßen, die sind nur für die Bewohner da. Also die dürfen durch die Checkpoints kommen sie rein und können da durch. Also das heißt, die Stadt, das Stadtbild wird geprägt von den Auswirkungen von den Siedlungen, die dort sind. Das sieht in etwa so aus heute. Sie sehen einfach hier den Unterschied. Das war wirklich, Hebron war das Marktzentrum, das ist eine belebte Straße, und so sieht es heute aus. Das sind die Durchgangsstraßen, die einfach aus Sicherheitsgründen geschlossen wurden, die Geschäfte wurden versiegelt, die Menschen dürfen nicht mehr durch. Wenn sie jetzt hier wohnen, dann können sie hier nicht mehr raus, das heißt, sie gehen übers Dach raus und hinten raus, wenn sie dort noch leben. Also es hat wirklich, die Bewegungsfreiheit wird stark eingeschränkt, und Das wird dann auch in den Straßen gemacht mit Blockaden, also entweder Zement, die dann einfach die Straße einfach unterbrechen, Mülltonnen oder auch Checkpoints. Und das Schwierige ist immer, wenn man von Hebron erzählt, wenn man selber nicht dort gewesen ist, wie sich das anfühlt. Es ist immer so ein bisschen schwierig, das zu erzählen. Aber ich finde es einfach wichtig, dass man sieht, was dort geschieht, weil ich war 2012 dort, bin dann dort weg und war jetzt 4 Jahre nicht mehr dort und war im Herbst auf Besuch und bin dann auch nach Hebron gegangen und da hat sich auf palästinensischer Seite nicht sehr viel verändert, aber auf der jüdischen Seite ist wirklich ein Hügel mit Olivenbäumen, wo wir auch immer patrouilliert haben. Und der ist jetzt einfach abgesperrt, weil sie dort religiöse Bäder gefunden haben, aus der biblischen Zeit. Und das fühlt sich so ein bisschen an, wie man durch Augusta Raurica geht, also mit Aushebungen. Und das wird wahrscheinlich jetzt dann eine Sehenswürdigkeit, wo dann die Touristen hinkommen. Und das ist einfach, was einem dort bleibt, wenn man zurückgeht. Es gibt Veränderungen und die geschehen langsam und die werden dann einfach auch plötzlich zur Normalität. Und wo ich vielleicht jetzt anschließen möchte bei Frau Dine, was das Schlimme ist, finde ich, dass diese beiden Bevölkerungen einfach total separiert sind. Und das heißt, junge Palästinenser kennen keine Israelis mehr, sie kennen den Israeli nur als Soldaten. Und auf jüdischer Seite ist dann auch, die Kontakte sind sehr rar. Und wenn sie sind, dann sind, also nein, es gibt sie natürlich, aber in Hebron jetzt beispielsweise, würde ich behaupten, gibt es sie kaum. Aber oder dass dann einfach der Palästinenser ist der Terrorist und so gibt es kein Zusammen mehr. Und wenn man einander nicht kennt, wie will man dann miteinander leben? Danke.